Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Hass im Netz, das ist für viele Frauen, besonders wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, trauriger Alltag. Susanne Kaiser erzählt von so einem Fall in ihrem neuen Kriminalroman Witch Hunt und der spielt in München, wo Susanne Kaiser auch lebt und für uns ins Studio gegangen ist. Hallo, guten Morgen, Frau Kaiser.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Wie viele solcher Hassbotschaften kriegen Sie denn selbst so in der Woche?
Ach, in der Woche kann ich gar nicht sagen, aber natürlich bin ich selbst auch von Hass betroffen, so wie wahrscheinlich jede Frau, die sich irgendwie im Netz politisch äußert oder überhaupt aktivistisch und nicht nur irgendwie was zu Beauty-Tipps sagen kann. Und wir haben ja auch Studien, die zeigen, jede zweite Frau will im Netz ihre Meinung nicht mehr sagen. Eine neue Studie, die sagt, Journalistinnen zensieren sich selbst, weil sie eben diesen Hass bekommen.
Und wie bedrohlich sich das überhaupt anfühlt, solche Botschaften zu bekommen und so malträtiert zu werden, davon erzählt Susanne Kaiser sehr eindringlich in ihrem neuen Roman, über den wir gleich miteinander sprechen. Gewalt und Hass gegen Frauen hat die Journalistin und Autorin Susanne Kaiser in ganz unterschiedlichen Bereichen untersucht, im Islam ebenso wie im Internet. Sie hat sich in vielen Artikeln in Sachbuchform und in mittlerweile 2 Kriminalromanen damit auseinandergesetzt. Der zweite ist jetzt gerade erschienen, Witch Hunt, also Hexenjagd, und Susanne Kaiser in diesem zweiten Fall ihrer Undercover-Agentin Obalski. Da geht es um eine Abgeordnete des Bayerischen Landtags, Denise Janner, die im Netz immer heftiger attackiert wird, und die Polizei und ihre Undercover-Agentin Obalski, die sollen das Netzwerk dahinter aufdecken. Dieser Fall von Denise Janner, hatten Sie dafür ein konkretes Vorbild oder könnte das quasi jede Politikerin sein, weil das so verbreitet ist, was Sie da schildern?
Ja, ich habe verschiedene Vorbilder und tatsächlich ist es so, dass es einfach so verbreitet ist, dass man jedwede Person nehmen könnte. Also mein Vorbild ist ganz oft Dunja Hayali, wenn ich an eine konkrete Person denken muss. Ich habe aber auch eine Landtagsabgeordnete der Grünen, Julia Post, begleitet bei ihrer Arbeit im Landtag und mir genau angeschaut, womit sie zu tun hat, womit sie zu kämpfen hat oder wogegen sie zu kämpfen hat. Und also das ist sozusagen mein Ansatz für die Romane, ein journalistischer Ansatz, immer wirklich genau zu schauen, wie realistisch ist das, was ich schreibe. Ist natürlich fiktionalisiert, aber ich möchte schon wirklich konkrete, realistische Fälle darstellen, die so eben tausendfach passieren.
Das heißt, Sie waren auch richtig, haben Sie ja gerade schon gesagt, im Politikbetrieb unterwegs und haben sich das alles angeschaut. Was haben Sie denn da erlebt, was Sie vielleicht noch überrascht hat?
Also ich habe jetzt für dieses Buch konkret eben eine Landtagsabgeordnete begleitet, aber ich habe selber ja auch im Bundestag gearbeitet vor 10 Jahren. Und das ist einfach, ich kriege einfach immer wieder mit was Frauen das da zu tun haben. Das fängt mit der eigenen Fraktion an und da irgendwelche blöden Sprüche oder so. Manchmal auch Hass und geht aber wirklich bis ins ganz, ganz krasse Haten, sexualisierte Gewalt, Vergewaltigungsandrohungen. Also damit haben Politikerinnen, und je lokaler sozusagen oder je berühmter, in beide Richtungen funktioniert das, desto mehr zu tun. Also ich weiß nicht, als beispielsweise Annalena Baerbock Kanzlerin werden wollte. Ne? Also wenn eine Frau sozusagen eine vermeintliche Männerdomäne erringen möchte, dann gibt es diese Deepfake-Porns zum Beispiel, ne? Die gab es von Annalena Baerbock. Oder Merkel ist ja genauso auch degradiert worden.
Ja, wir haben jetzt in der Redaktion natürlich auch an den gerade aktuellen Fall von Colleen Fernandes gedacht, aber da war ihr Buch ja längst fertig. Hat Sie das denn überrascht, als dieser Fall publik wurde, wie überrascht alle waren?
Tatsächlich bin ich überrascht darüber, wie überrascht jedes Mal wieder alle sind. Und es gibt ja auch richtig so ein Skript für solche Debatten. Es geht hoch, der Aufschrei ist riesig, danach wird es leiser und dann vergessen alle, was passiert ist. Und der Mann, der beschuldigt wurde, also Till Lindemann bei Rammstein zum Beispiel, ne, wär so einer, fällt eigentlich nicht nach unten, sondern nach oben und ist danach viel berühmter als vorher. Und Christian Ulmen ist ja auch, ich meine, den kannte man schon, aber der ist jetzt ja viel berühmter, als er jemals vorher war. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sehr lukrative Verträge irgendwann in der Zukunft, wenn ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, bekommen wird. Johnny Depp, ne, anderes Beispiel, der war nie so ein gefragter Schauspieler wie seit dieser Amber Heard Gerichtsprozesssache.
Das heißt, da stecken ganz bestimmte Strukturen dahinter und zum Teil auch welche, die es ja seit Jahrhunderten gibt, denn Ihr Buch heißt ja Witch Hunt und Sie zeigen ja auch, dass das eben so eine moderne Hexenjagd oft ist. Es gibt sogar einen Kulturwissenschaftler im Buch, mit dem Ihre Protagonistin Obalski sich das eben über die Historie erklären lässt. Inwiefern würden Sie denn sagen, dass das moderne Hexenjagden sind, was sich da im Netz abspielt?
Ja, wir sehen da viele Parallelen, denn auch bei den älteren Hexenjagden, also klassischen Hexenjagden sozusagen, ging es ja darum, Frauen auf ihren Platz in der Gesellschaft zu verweisen. Die wollten als Ärztinnen und so weiter arbeiten, haben über reproduktives Wissen verfügt und sich damit über ihre Rolle, die ihnen vom Patriarchat zugewiesen war, einfach hinweggesetzt. Und das sehen wir jetzt auch wieder. Also wer am meisten mit Hass zu kämpfen hat, sind ja eben Frauen, die politische Ambitionen haben, Journalistinnen, also alle, die in der Öffentlichkeit stehen, oder Fußballkommentatorinnen. Ja, die denen sozusagen nicht zugestanden wird, dass sie sowas wie Fußball, ne, Männerdomäne, kommentieren dürfen.
So. Und es kommt ja bei Ihnen aber auch sogar eben tatsächliche Werke aus dieser inquisitorischen Zeit der Hexenjagden vor. Also das fand ich unglaublich, dass der Hexenhammer, dieses Hauptwerk der Inquisition, offenbar von Leuten als Anleitung gelesen wird, wie man Frauen fertig macht.
Ja, und das hat sich natürlich auch einfach ins kulturelle Gedächtnis sozusagen fortgesetzt. Ne? Und auch im Hexenhammer, was wir heute nicht mehr so wissen, gibt es ganz viele Sexualisierungen und dieses wirklich so eine Art Komplex. Also es geht so oft darum, wie Frauen irgendwelche Penisse kastrieren würden und so weiter. Also so eine ganz große Angst wirklich vor dem Privilegienverlust. Mhm. So, und das sehen wir ja heute auch.
Aber Sie haben ja jetzt diesmal kein Sachbuch geschrieben, sondern einen Kriminalroman. Und da haben Sie auch eben eine ziemlich spannende Hauptfigur, finde ich. Das ist diese Undercover-Agentin Obalski. Die ist auch so ein bisschen brüchig. Sie will ihren Vornamen nicht nennen. Sie hat eine ziemlich nervige, irgendwie manipulative Mutter. Und sie selbst kann sehr genau beobachten, also so andere Menschen lesen, wie die sich verhalten, was für eine Mimik und Gestik die haben. Wieso wollten Sie das über diese Figur und über diese fiktionale Welt Ihr Thema noch mal erzählen?
Also zum einen ist der Kriminalroman für mich ein bisschen wie ein trojanisches Pferd. Das ist das meistgelesene Genre und ich möchte natürlich bestimmte Themen an eine möglichst breite Bevölkerung bringen. Zum anderen war es mir auch wichtig, eine Ermittlerin wie Obalski zu installieren, weil ich finde, dass es wenige so charakteristische Typen an Frauenermittlerinnen gibt. Und sie ist eine empathische Ermittlerin und darum ging es mir. Ich finde, was ganz oft, das ist auch ein bisschen ideal natürlich, ne, was ganz oft bei der Polizei, also jetzt in Real Life, fehlt, sind wirklich empathische Menschen, die noch andere Kompetenzen als nur sowas wie Forensik oder diese ganzen harten Sachen quasi haben. Und auch sowas wie Gender Studies zum Beispiel, ne, die Geschichten anders nochmal verstehen und interpretieren können. Und da sehen wir, da haben wir einfach einen Riesenmangel in Deutschland.
Und jetzt arbeitet diese Obalski aber ja undercover. Das ist ja nochmal was ganz Besonderes innerhalb der Polizei. Was fanden Sie denn daran reizvoll oder was ermöglicht Ihnen das als Autorin, wenn die Figur quasi mehrere Identitäten hat?
Ja, dass sie mit diesen Legenden spielen muss und ganz oft auch also in Dilemmata gerät, sich irgendwie empathisch ist, vielleicht sogar mit beiden Seiten und vieles verstehen kann, weil sie eben auch diese Perspektivwechsel ja selbst vollziehen muss. Und das finde ich spannend, wenn sie sich dann zum Beispiel auch selbst in Gefahr bringt, weil Obalski einfach, die ist nicht eine, die jetzt so Befehlsketten einhalten würde in der Polizei, sondern die einfach oft unkonventionelle Mittel einsetzt, Regeln bricht und so weiter. Und dann bringt sie sich aber auch in Gefahr und man merkt, ne, das gerät irgendwie außer Kontrolle. Und das ist einfach ein interessantes Spiel natürlich für einen Kriminalroman.
Und dass sie selbst auch als Ermittlerin dann ins Visier der Täter gerät, das ist ja wahrscheinlich auch ganz typisch. Also Sie haben ja ganz zu Anfang auch gesagt, dass sie selbst auch solche Hassnachrichten bekommen. Also sobald ich mich exponiere oder auch mit dieser Thematik nach vorne wage, kriege ich das auch ab.
Ja, genau. Also sobald Frauen bestimmte Rollen verlassen, ne, die also untergeordnet Männern, müssen sie damit sozusagen rechnen, was traurig ist. Ne? Weil wenn die Hälfte der Menschen nicht an unserer Demokratie partizipieren können, weil sie sich selbst zensieren oder ihre Meinung nicht mehr im Netz sagen wollen, dann macht das natürlich was mit einer Gesellschaft.
Haben Sie denn den Eindruck, dass in der Politik da tatsächlich ein Problembewusstsein dafür vorhanden ist inzwischen?
Zaghaft. Also irgendwie, also es wird öfter mal gesagt, es wird wiederholt, aber das wirklich was umgesetzt werden würde, dass soziale Medien reguliert würden, dass dieser Hass konsequent verfolgt wird, das sehe ich einfach nicht. Und wir haben ja den European Digital Services Act, der müsste halt umgesetzt werden. So ist es einfach ein Papiertiger. Und also es muss was passieren. Und da reicht auch nicht ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige oder so, sondern das Problem und dieser Hass, der kommt ja nicht von Jugendlichen bis 16, ja, sondern das sind die erwachsenen Menschen, die offensichtlich nicht mit dieser Technologie umgehen können.
Jetzt haben sich ja gerade einige Parteien von X abgemeldet, aber man liest ja auch schon wieder, dass die einzelnen Personen trotzdem weiter unterwegs sind in den Social-Media-Kanälen. Ist das überhaupt eine gute Idee? Also sollte man Social-Media quasi reformieren oder ganz abschaffen?
Nein, es ist ein Medium und es ist ein Medium, was ja auch total viel ermöglicht, deshalb auf gar keinen Fall ganz abschaffen. Aber es ist ein geschlossenes System mit aus dem Silicon Valley oder aus China programmierten Algorithmen, die bestimmte Ziele verfolgen. Und das ist Radikalisierung und Geldmaximierung. So, und deshalb muss da reguliert werden. Und das ist auch, es ist einfach keine gute Idee, sich einfach nur abzumelden. Wir haben das bei TikTok gesehen. Ja, sofort konnte die AfD dort die Lehrstellen besetzen, weil einfach niemand zu TikTok gehen wollte. Und es hat so lange gedauert, bis andere PolitikerInnen auch darauf gekommen sind, dass man das irgendwie bespielen muss, weil sonst verliert man halt die Menschen. Und wir wissen, dass Jugendliche zum Beispiel ihre Nachrichten zu fast 100% von TikTok bekommen. Ja, und da sind natürlich Fake News und so weiter dabei.
Susanne Kaiser, Sie klingen so engagiert und sind ja auch engagiert. Sie schreiben ständig über solche Themen. Haben Sie eigentlich schon mal überlegt, selbst in die Politik zu gehen und da wirklich aktiv was verändern zu wollen?
Ja, manchmal denke ich das schon, vor allem wenn ich dann sehe, womit sich so PolitikerInnen, männliche meistens und auch ein bisschen älter beschäftigen und was sie so alles verschlafen, dann reizt es mich natürlich schon. Aber andererseits, wenn ich dann Frauen in der Politik begleite, denke ich mir mal, mein Gott, was für ein Knochenjob. Wie exponiert man da ist noch viel mehr als ich natürlich. Und das ist ein ganz schönes, hartes Klinkenputzen für Frauen in dem Geschäft.
Ja, also lieber weiterschreiben. Jetzt haben Sie den ersten Fall von Obalski ja erst im letzten Jahr rausgebracht. Jetzt schon wieder. Wann machen Sie das alles?
Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ich denke immer, ich chille eigentlich viel zu viel und schreibe viel zu wenig. Aber momentan schaffe ich tatsächlich ein Buch pro Jahr neben anderen Projekten und bin damit ganz zufrieden.
Und haben Sie schon Neues in der Mache?
Ja, als nächstes wird es ein Essay-Sachbuch sein über rechten Feminismus. Wahrscheinlich bei Suhrkamp.
Na, ich bin gespannt drauf, Susanne Kaiser. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach München.
Dankeschön.
Und der Kriminalroman von Susanne Kaiser ist unter dem Titel Witch Hunt erschienen bei Rowohlt Wunderlich. Das Buch hat 400 Seiten und kostet 24 Euro. Absolut großartig, brillant, umwerfend, die Kritiker in Schweden, die waren ganz aus dem Häuschen über das literarische Debüt von Elika Lagerlöf, denn da war plötzlich ein großes und sehr junges Talent wie aus dem Nichts aufgetaucht. Lagerlöf, Jahrgang 2000, schockierte aber auch viele Leserinnen mit ihren seltsamen, fantastischen Erzählungen, die manche auch wohl ziemlich eklig fanden. Was jetzt dran ist, davon können wir uns von heute an selbst ein Bild machen, die deutsche Übersetzung von Die erscheint heute und Tobias Wenzel hat dieses Buch schon gelesen und die Autorin in Schweden getroffen.
Oh, it's a vacuum sealer. Wow.
Ah, das ist ein Vakuumiergerät.
Elika Lagerlöf sitzt im Humlegårdenpark in Stockholm und freut sich über meine Mitbringsel. Gegenstände aus ihrem Erzählband Body. Neben dem Vakuumierer Weingummis und eine Zimtschnecke. Die schwedische Autorin steckt das Gebäck in einen Vakuumbeutel und entzieht ihm die Luft. Die Zimtschnecke wirkt seltsam verzerrt.
This is amazing.
Das ist unglaublich, genau wie im Buch. Aber es sieht schön aus. Ich möchte es mir fast an die Wand hängen.
It's beautiful. I would like want to hang it on my wall, almost.
Eine gelungene Erzählung handelt von einer alten Frau, der vom Pflegedienst Essen geliefert wird, das sie aber nicht isst, sondern vakuumverpackt und mit dem jeweiligen Datum der Lieferung versieht. Die Schränke und Kommoden quellen vor Essen über, das sie jahrzehntelang penibel konserviert und katalogisiert hat. Lagerlöf katalogisiert selbst, denn zusätzlich zum Schreiben jobbt sie in einer Bibliothek. Früher war sie beim häuslichen Pflegedienst.
And I always liked mostly to work with those who.
Am liebsten habe ich mit den kränksten, unfreundlichsten oder zornigsten Menschen gearbeitet, wohl um sie zu beobachten.
Maybe to observe them, yeah.
Obwohl sie ins Groteske abdriften, speisen sich die besten Erzählungen merklich aus Lagerlöfs feiner Beobachtungsgabe. Manchmal wirkt die Idee zur Erzählung allerdings stärker als die Ausführung. Etwa wenn in einer Bäckerei Kinder arbeiten, als wäre es normal, und ihnen beim Backen von Zimtschnecken Haare in den Teig fallen. Oder wenn ein Paar Popel austauscht. Um nicht erwachsen zu werden, schneidet sich ein Kleinkind den Hodensack ab. Lagerlöf hat Freude an der Verstörung durch Fantastik. Aber hat sie sich beim Schreiben nicht auch selbst geekelt?
No, it didn't. I didn't know that it was disgusting.
Nein, ich wusste nicht, dass es eklig war. Ich wollte eigentlich nur über das Absurde, das Seltsame, das Magische, das Andere schreiben.
The magical or the other.
Das Resultat sei dann damals mit 22 oft der nicht geplante Ekel gewesen, erzählt sie nun. Heute vermeide sie diese eklige Wirkung. Im Park blickt Lagerlöf auf die königliche Bibliothek. Dort hat sie ihr gewagtes Debüt geschrieben, in dem der menschliche Körper meist zentral ist. Mal produziert er Perlen im Mund, mal wird er, wie im Fall eines Bauarbeiters, aus Versehen in der Wand eines Wohnhauses eingemauert.
Anscheinend vermisste ihn niemand. Familie hatte er nicht. Er ernährte sich von den Essensresten, die wir auf den Boden fallen ließen und die in den Spalt unter der Sockelleiste rutschten.
Tragikomik tut Lagerlöfs Texten gut, auch ihrer wohl besten Erzählung. Darin führt eine Witwe ihre Tochter eines Tages in einen Lagerraum und erklärt ihr, der von der Decke hängende Kokon aus Haaren, offensichtlich gesammelt aus Haarrückständen beim Kämmen, sei ihr Vater. Lagerlöf erinnert sich, wie ihr die Idee dazu kam.
Das war beim Bürsten meiner damals noch sehr langen Haare. Da ist jedes Mal ein dicker Haarball an der Bürste hängen geblieben. Diese Haare, die ich in meinem Badezimmerschrank gesammelt habe, sind dann für mich zu etwas Lebendigem geworden. In der Erzählung ist der Vater ertrunken, als die Ich-Erzählerin noch ein Kind war. Seine Leiche wurde aber nie gefunden. Genau das habe ich selbst erlebt. Die Erfahrung, dass der Körper verschwindet und es keinen Gedenkort gibt, er auf keinem Friedhof liegt, ist eine sehr spezielle.
In der Erzählung wird der Kokon aus Haaren zum Ort der Trauer. Die Witwe steckt einen Weingummi in die Haarskulptur. Die Tochter macht es ihr nach.
Ich drückte die Weingummis ungefähr dort in den Kokon, wo Mamas Weingummi verschwunden war. Sie nickte mir aufmunternd zu und wieder berührte ich ihn ganz behutsam. Das gefällt ihm, sagte Mama sanft und trat ebenfalls näher.
Nun, im Park in Stockholm, schüttet Ellika Lagerlöf die mitgebrachten Weingummis in einen Klarsichtbeutel und entzieht ihm mit dem Vakuumierer die Luft. Sie hält die Vakuumverpackungen mit den Weingummis und der Zimtschnecke gegen die Sonne.
Vielleicht schreibe ich das heutige Datum drauf und lasse sie für immer eingeschweißt. Die behalte ich jedenfalls. Sehen sie nicht wie Kunstwerke aus?
Ellika Lagerlöf. Tobias Wenzel hat sie getroffen in Stockholm und mit ihr über ihren Erzählungsband Buddy gesprochen. Aus dem Schwedischen hat Caroline Hippe das Buch übersetzt. Heute ist es erschienen bei Hoffmann und Campe für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und wir bleiben literarisch gesehen noch ein bisschen in Skandinavien. Nach den Debüterzählungen von Ellika Lagerlöf gibt es jetzt Gedichte aus Dänemark zu entdecken. Geschrieben hat sie Michael Strunge, der offenbar in seiner Heimat ja eine legendäre Figur ist. Und warum, das weiß Peter Urban Halle. Der hat jetzt seine auf Deutsch erschienene Lyrik gelesen. Herr Urban Halle, bevor wir mal ins Buch reinschauen, warum ist denn dieser Michael Strunge in Dänemark so bekannt? Und wir kennen den ja gar nicht.
Ja, das stimmt. Vielleicht muss man vorausschicken, dass tatsächlich in Dänemark die Lyrik eine im Vergleich zur Größe oder Kleinheit des Landes größere Rolle spielt als in Deutschland. Und nur deswegen kann man sich erklären, warum es so etwas wie einen Lyrikboom gegeben hat, nämlich um 1980 herum. Und das war so eine Gruppe wilder und zorniger junger Männer. Es waren tatsächlich vorwiegend Männer. Und Strunge war eine der führenden Figuren dieses Lyrikbooms. Die waren beeinflusst von der Romantik, die waren beeinflusst von Rambo natürlich und dann auch von der Musik. David Bowie auf der einen Seite und dann folgend dem Punk, der Punkmusik. Die haben tatsächlich das literarische Leben damals um 1980 herum in Kopenhagen aufgemischt. Das lag auch daran, dass sie durchs Fernsehen bekannt geworden sind, denn damals haben sich die Massenmedien auf diese jungen, zornigen Männer gestürzt. Aber es war auch literarisch tatsächlich ein Neuaufbruch, Schluss mit dieser sozial-sentimentalen Bekenntnislyrik der linken 70er Jahre. Es war eine mutige Formsprache, es waren verwegene Bilder, auch pathetisch und glühend, also man hat was gewagt. Und trotzdem aber auch traditionsbewusst, würde ich sagen. Ich würde sie nämlich verbinden mit der Lyrik nach dem Krieg in Dänemark, als man das Gedicht als ein Art Erkenntnismedium erkannt hat. Mhm. Und die Wirklichkeit über das persönliche Erlebnis verstanden hat. Also Strunge hat mal gesagt, da wo du bist, oder die Dinge geschehen dort, wo du bist. Und genau diese Nachkriegslyriker, Ole Savi und Paula Kur, das waren auch Vorbilder. Und Strunge war eben mittendrin. Er war eine Art Sprachrohr, eine Legende, auch wegen seines frühen Todes übrigens. Wo man nicht ganz weiß, war es ein Selbstmord oder war es womöglich ein manischer Schub.
Worüber schreibt er denn dann jetzt in diesen Gedichten, wenn es nicht die sozialistische Sichtweise der Linken ist und er einfach nur so da ist? Wo ist er denn da überall in seinen Gedichten?
Er schreibt tatsächlich über das, also wie diese ganze Gruppe, über das persönliche Erlebnis. Was geht in mir vor? Insgesamt sind das jetzt hier in der vorliegenden Ausgabe 60 Gedichte. Er war wahnsinnig fleißig. Er hat in diesen 8 Jahren, in denen er geschrieben hat, 11 Gedichtbände herausgebracht, die natürlich alle schmal waren, aber trotzdem. Und in den Gedichten sind so ganz kanonische Gedichte wie Der Takt des Lebens oder Die Nachtmaschine, so heißt ja auch das vorliegende Buch, das wir hier besprechen, Die hässliche Stadt oder Der Terrorist der Herzen, hin und wieder, aber das ist eben immer so, fehlte mir ein wichtiges Gedicht, aber ansonsten ist es eine repräsentative Auswahl. Es geht um sein Denken, um den Kampf gegen den Zeittakt der Uhr, die menschlichen Bedürfnisse und eben auch Triebe beherrscht. Es geht um seine Lebensphilosophie, aber auch um Gedanken über den Selbstmord sehr viel.
Jetzt ist das Ganze ja noch von so einem Essay von Philip Tyson, der diese Gedichte auch herausgegeben hat, begleitet. Und soweit ich weiß, ist das abwechselnd Gedicht und Essay. Wie funktioniert das denn?
Ja, ich fand das ein bisschen schwierig, dass auf der linken Seite der Essay steht und rechts die Lyrik. Und dieser Essay ist ein ganz wichtiger Teil. Das ist ja die Hälfte des Buches, in dem Tyson, der ein Zürcher Germanist ist, das Symbol der Welle in den Vordergrund stellt. Die Welle kann ja alles Mögliche sein, die Radiowelle. Das Radio hat damals tatsächlich noch, aber eine große Rolle gespielt. Es kann aber auch übertragen Leben und Freiheit und Bewegung bedeuten, wobei das dann schon in totalitäre Richtungen weisen kann. Aber in der Kunst ist die Welle, die neue Welle, einfach auch eine Etappe. Die Welle muss man sehen, nur so könne man Strunge verstehen, es sei bei ihm eine Realisation des Verdrängten. Tyson wurde manchmal ein bisschen ein Plauderton vorgeworfen. Den hätte ich eigentlich ganz gerne hier hin und wieder mal gehabt. Also intellektuell ist es, sagen wir mal, anspruchsvoll, mit leider manchmal sehr verzwirbelten und prätentiösen Sätzen.
Also ich höre raus, Michael Strunge, sind Sie schon begeistert und so fast Fan, aber das Buch hat Sie nicht so ganz überzeugt.
Naja, das Prätentiöse geht leider auch in die Übersetzung hinein. Also manchmal dachte ich an Rudolf Alexander Schröders Homer-Übersetzungen, als ich das gelesen habe. Natürlich ist Strunge alles andere als schlicht. Das sagte ich ja, er ist pathetisch, er ist expressiv, zuweilen hyperbolisch. Aber Tyson stellt doch seine eigene Schöpferkraft ziemlich in den Vordergrund. Ich bin trotzdem begeistert, weil es wirklich zum ersten Mal Michael Strunge hier als in Buchform erscheint und es eine Hommage an einen jungen Dichter ist, der mit ungewohnten und surrealistischen Bildern teilweise kommt und der eine ganz unbekannte Wirklichkeit eröffnet, die man dann meinetwegen Realisation des Verdrängten nennen kann.
Also eine Empfehlung von Peter Urban Halle, der Gedichtband Nachtmaschine mit Gedichten von Michael Strunge aus dem Dänischen übersetzt und mit einem Essay versehen von Philipp Tyson. Und erschienen ist dieser Band bei Mattes und Seitz für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Christoph Magnusson, ich bin Schriftsteller und mein neues Buch, ein Roman, heißt Die Reise ans Ende der Geschichte. Heute bin ich allerdings hier, weil ich erzählen möchte von dem Buch, was mich in den letzten Jahren am allermeisten fasziniert hat. Und das ist Das Geisterhaus von Isabel Allende. Das ist ja nun schon was älter. Ich hatte das nie gelesen und viele von meinen Freunden haben gesagt, das muss man auch heute nicht mehr lesen, das ist jetzt eigentlich nur noch Kitsch. Andere haben gesagt, sie sind immer noch unglaublich begeistert und die letzte Gruppe, die hatte recht. Ich habe das gelesen. Es geht um eine Familie, die in Chile eigentlich den größten Teil des 20. Jahrhunderts erlebt. Also verschiedene Generationen von einer sehr patriarchal geprägten Gesellschaft bis dann zu denen der Militärdiktatur und zwischendurch den Sozialisten mit eben auch Allende. Und da steht ein Haus im Zentrum und in diesem Haus sind am Anfang spukt. Es gibt allerlei übernatürliche Phänomene, das Geisterhaus. Dann gibt es wirklich ganz, ganz viele schillernde Figuren und jede Figur hat eigentlich irgendwie recht. Man kann jede Figur, auch wenn sie sich ganz schlimm verhalten, man kann die alle irgendwie verstehen aus ihrer Perspektive, weil die alle natürlich in ihrer Zeit gefangen sind. Es gibt dann Patriarchen, die sich natürlich ganz stark immer reiben mit den wichtigen Frauenfiguren in diesem Buch. Und am Schluss, wenn dann die Militärdiktatur endgültig Chile übernommen hat, bekommt diese Bedeutung von Geisterhaus, die immer so übernatürlich geprägt war, auf einmal eine ganz konkrete menschliche und politische Dimension. Das ist unglaublich ergreifend. Das ist einfach weiterhin ein ganz tolles Buch. Es ist schon über 40 Jahre alt und es ist unglaublich gut gealtert. Ich kann es jedem empfehlen. Das ist das Buch meines Lebens, weil es mich unglaublich angerührt hat und diese ganze überdimensionale, spukmäßige, jenseitige Dimension von den Geistern am Schluss eine ganz konkrete politische Bedeutung bekommt, eine ganz konkrete menschliche Bedeutung, ein unglaublich schicksalhaftes, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo die Militärdiktatur Chile endgültig im Griff hat, da bekommt das nochmal so eine ganz andere Wendung und das hat mich unglaublich zu Tränen gerührt, gerade das Ende dieses Buches. Zwischendurch habe ich auch sehr gelacht. Deswegen ist das eines der wichtigsten Bücher meines Lebens.
Sagt Christoph Magnusson über Isabel Allendes internationalen, auch in Hollywood verfilmten Bestseller Das Geisterhaus, erschienen im Surkamp Verlag. Und Christoph Magnusson selbst war mit seinem turbulenten und sehr unterhaltsamen Roman bei uns zu Gast. Die Reise ans Ende der Geschichte heißt das Buch und das ganze Gespräch mit ihm, das finden Sie in unserer Audiothek. Rund 100 Kilometer von Berlin entfernt liegt die Residenzstadt Neustrelitz und dort verwandelt sich Katrin Matern jeden Morgen in Frau Rilke und öffnet ihren Buchladen. Katrin Matern war viele Jahre Journalistin, bevor sie Buchhändlerin geworden ist und im letzten Jahr war sie auch Mitglied der Jury des Deutschen Buchpreises und ich freue mich, dass sie jetzt am Telefon ist. Hallo, schön Sie zu sprechen, Frau Matern.
Hallo Frau Gerg, guten Tag, schöne Grüße nach Berlin.
Ja, danke. Wie sind Sie denn eigentlich auf den Namen Ihres Buchladens gekommen? Ich habe extra nochmal geguckt, Rilke war aber meines Wissens nach nie in Neustrelitz zu Gast, oder?
Nee, tatsächlich war Rilke nicht in Neustrelitz, aber also eigentlich ist es eine Erfindung meines Sohnes, der wusste, dass ich Rilke sehr mag und früher gab es hier die sehr lange bestehende Buchhandlung Wilke und mein Sohn hat damals immer gedacht, die frühere Inhaberin hieße Rilke. Und deshalb, als es dann darum ging, wie unser Laden heißt, hat er gesagt, na Frau Rilke.
Ja, schöne Geschichte.
Genau.
Sie bieten überhaupt auch viel an in Ihrer Buchhandlung. Ich habe gesehen, dieses Jahr gab es Fahrten von Neustrelitz zur Buchmesse nach Leipzig. Sie stellen kleine Verlage vor, wie neulich den Gugolz Verlag. Man muss sich heutzutage ganz schön was einfallen lassen, habe ich das Gefühl, als unabhängige Buchhandlung in diesen Krisenzeiten, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich glaube, es würde nicht mehr reichen, einfach nur die Tür zu öffnen und zu sagen, hier bin ich und kommt. Ich glaube, was man machen muss oder kann, ist einfach auch Literatur als Ereignis, als Erlebnis sozusagen in Anführungszeichen zu verkaufen, in einem besten Sinne zu verkaufen, um auch vielleicht noch mal eine Klientel zu erreichen, die vielleicht sonst gar nicht so regelmäßig in Buchläden geht. Mhm. Und das gelingt uns uns tatsächlich ganz gut. Also wir schlagen uns gerade ganz gut durch die Krise.
Sehr gut. Und Sie haben ja auch schöne Ideen. Also ein Tipp, den Sie für uns ausgesucht haben, ist das neue Buch von Helene Bukowski. Die liest auch am Freitag bei Ihnen, weil das Buch auch mit Neustrelitz irgendwie zu tun hat.
Ja, ganz genau. Also Helene Bukowskis neuer Roman, Wer möchte nicht im Leben bleiben, der ist ja schon Anfang, Ende Februar erschienen und ich hatte es schon ziemlich am Anfang des Jahres als Leseexemplar und habe sie dann sofort eingeladen, weil sie die Geschichte einer jungen Frau erzählt, die in Leipzig geboren ist und dann im Alter von, ich glaube, 6 Jahren nach Neustrelitz gekommen ist und später nach Neubrandenburg gezogen ist und von dort aus auf die Spezialschule für Musik nach Berlin und dann später auf das Tschaikowski-Konservatorium in Moskau gegangen ist. Und hier kamen wirklich ziemlich schnell auch ganz viele Menschen in den Laden, die gesagt haben, ich kenne die, wie sie im Roman heißt, Christina noch. Ich habe die Familie gekannt. Und was besonders berührend ist, ist, es geht ja um eine junge Pianistin, die quasi an den Ansprüchen zerbricht. Also zum einen an ihren eigenen Ansprüchen, an den gesellschaftlichen Ansprüchen, an den Ansprüchen des Vaters vor allem, die dann aber noch an der PMDS, prämenstrueller dysphorischer Störung, leidet, ohne dass die damals diagnostiziert worden ist. Und diese junge Frau, die war also 24, als sie sich in Neubrandenburg im sogenannten Scheibenhochhaus das Leben genommen hat. Die hat auf einem Flügel gespielt, der hier in Neustrelitz steht.
Also ganz viel lokale Anbindung, da wird sicher voll am Freitag bei Ihnen.
Es wird sehr voll werden, genau.
Also Tipp Nummer 1, sage ich nochmal, Helene Bukowski, Wer möchte nicht im Leben bleiben, im Ullstein Verlag erschienen. Und dann haben Sie aber einen echten Neustrelitzer auch auf Ihrer Liste und das ist Charlie Hübner, der Schauspieler. Kommt er auch zu Ihnen mit seinem Uwe Jonsson Buch?
Also Charlie Hübner hatte hier seine Buchpremiere tatsächlich vor knapp zwei Jahren ist das Buch erschienen bei Suhrkamp. Und was wirklich eine Besonderheit ist, ist, dass sein Buch Wenn du wüsstest, was ich weiß, dass das unser Verkaufsschlager hier
ist. Ach wirklich?
Ja, ja, toll. Also wir haben dieses Buch mehr als 150 Mal verkauft, was wirklich eine Unglaublichkeit ist. Hübner versucht in diesem Buch sich Uwe Jonsson zu nähern und zu erzählen, warum er eigentlich der Autor seines Lebens ist. Und Uwe Jonsson ist auch einer meiner Autorinnen meines Lebens sozusagen. Der hängt hier oben bei uns im Laden handgezeichnet, ganz groß. Bald ist Uwe Jonsson Geburtstag, am 20. Juli. Dann wird auch der oder die diesjährige Preisträgerin des Uwe Jonsson-Preises bekannt gegeben. Und mein Credo ist ehrlich gesagt, dass eigentlich Hübners Text Schullektüre werden sollte, weil es eine unglaublich gute Einstiegshilfe in den Kosmos von Uwe Jonsson ist, aber auch dahin, Mecklenburg zu verstehen und auch zu verstehen, was in der DDR gelehrt worden ist.
Also alle Schulleiter, Deutschlehrer, aufgepasst, Charlie Hübner, wenn du wüsstest, was ich weiß über Uwe Jonsson, ab jetzt in den Lehrplan aufnehmen.
Genau.
Und Frau Matern, Sie haben noch Maxi Wander, das ist ja so ein echter Klassiker. Guten Morgen, du Schöne. Wie sind Sie auf das Buch jetzt nochmal gekommen?
Also auch Maxi Wander gehört bei uns zu einem Titel, der wirklich sehr oft verkauft wird, mindestens einmal die Woche. Guten Morgen, du Schöne. Im nächsten Jahr würden wir 50 Jahre Veröffentlichung feiern. 1977, kurz vor Maxi Wanders frühem Tod, veröffentlicht die 19 Protokolle von Frauen sehr unterschiedlicher Generationen, von 18 bis über 90. Und das ist ja ein Buch, welches von Sehnsüchten, Wünschen, Sorgen, Nöten, aber auch von Lust von Frauen erstmals in dieser Form erzählt hat. Es hat damals eine unglaubliche Debatte in Ost und West ausgelöst über die Rolle der Frau, war eines der erfolgreichsten Bücher in der DDR. Und ich finde, dass viele der dort aufgeworfenen Fragen immer noch eine Gültigkeit haben, respektive nicht beantwortet sind. Und wir haben am Sonntag Muttertag, wir haben jetzt so viele Konfirmationen, Abitur steht an und so. Und das ist einfach eine gute Verbindung von persönlichen solchen Geschichten, aber natürlich auch Zeitgeschichte. Und deshalb ist das, finde ich, immer eine Empfehlung, die sozusagen so eine Evergreen-Empfehlung ist.
Wenn Sie da so schöne Ideen haben, wo man so ein Buch auch gleich noch schenken kann zum Muttertag oder eben zur Jugendweihe oder zur Konfirmation, machen Sie denn da auch so Themen, Schaufenster oder Ecken in Ihrem Buchladen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt so einen kleinen Tisch zum Muttertag. Wir haben gerade aktuell, weil ja die Woche der Meinungsfreiheit begonnen hatte am Sonntag und noch bis zum kommenden Sonntag geht, haben wir ein Schaufenster zur Woche der Meinungsfreiheit, einfach mit Titeln, die jetzt im Gespräch sind, die durchaus auch kontrovers sind. Also wir versuchen da immer auch entweder eigene Themen zu setzen oder auch Themen, die es ohnehin gibt, aufzufangen und auch im Schaufenster sichtbar werden zu lassen.
Da wünsche ich Ihnen weiterhin so viel Energie und Einfallsreichtum, Katrin Matern. Vielen Dank für diese Empfehlung und alles Gute zu Ihnen nach Neustrelitz.
Ich danke Ihnen. Alles Gute für Sie.
Auf bald.
Auf bald.